Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Das hat sich wahrscheinlich auch der norwegische Regisseur, Drehbuchautor, Romanautor und Bibliothekar Dag Johan Haugerud gedacht, der jetzt 3 Filme direkt veröffentlicht hat und die im Deutschen ein bisschen anders heißen, als sie im Original heißen. Es ist die Oslo Stories Trilogie. Ein Teil heißt Träume, ein Teil heißt Liebe und ein Teil, das habt ihr euch wahrscheinlich jetzt beim Intro schon gedacht, heißt zwar im Original Sex, aber die Deutschen sind ja ein bisschen prüde, deswegen heißt er hier in Deutschland Oslo Stories Sehnsucht. Der hat letztes Jahr auf der Berlinale wurde er aufgeführt und er kommt jetzt am 22. Mai in die deutschen Kinos und darüber wollen wir sprechen. Und zwar im Film geht es um 2 Männer, dementsprechend sprechen jetzt auch 2 Männer über diesen Film. Der erste Mann ist Stu. Hallihallo.
Hallihallo und ich bin ja so froh, dass ich nicht dieses böse SEX-Wort aussprechen muss, dank unseres deutschen Verleihs. Und Sehnsucht klingt doch so viel, viel schöner. Und noch einmal danke für dein musikalisches Intro. Ich war fast gewillt, mit einzustellen, aber dann dachte ich mir so, meine Lieblingssongs über das ja Koitale sind ja immer noch von ganz schön feist, du willst immer nur Punkt und von Christian Steifen Sexualverkehr. Deswegen wollte ich dir jetzt die Bühne nicht nehmen. Aber vielleicht gleich turnieren wir zusammen.
Okay. Ich bin Johannes. Wir haben nämlich Namen. Im Gegensatz zu den beiden Protagonisten von Oslo Stories Sehnsucht. Stu, hol doch mal vielleicht alle ab. Worum geht's hier überhaupt?
Ist es schnell zusammengefasst, es geht um 2 Schornsteinfeger. Der eine ist der Vorgesetzte, der andere ist halt der Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter erzählt seinem Chef in einem privaten, freundschaftlichen Gespräch in einer Pause, dass er am gestrigen Tage relativ spontan Sex hatte, aber nicht mit seiner Frau oder mit einer Affäre, sondern mit einem Kunden, der ihn einfach gefragt hat, ob er nicht Bock hätte, mit ihm Sex zu haben. Und so hatte dieser Schornsteinfeger halt eben Sex mit einem Mann. Und er selbst sieht sich aber als heterosexuell und hat es auch seiner Frau erzählt. Und der Film erzählt uns jetzt einfach, wie es danach so weitergeht. Wie nimmt das seine Frau auf? Wie nimmt es er auf? Was passiert danach? Und auch seinen Chef. Wie geht er damit um? Und ja, was macht er daraus? So kann man es grob beschreiben.
Genau. Zu den 3 Filmen gab es ja Pressevorführungen. Da war aber ich nicht. Ich habe nur Sehnsucht in einer Sneak Preview hier im Programmkino gesehen. Aber du hast alle 3 Filme gesehen, korrekt?
Genau. Im Gegensatz zu dir war ich nicht nur bei Sex, ich war auch bei den anderen Teilen dran. Denn mir ist ja Kunst wichtig.
Mir kann man ja zumindest zugute halten, dass ich nicht für Sex ins Kino gegangen bin, sondern ich bin ins Kino gegangen und wurde einfach mit Sex konfrontiert.
Du arme Sau. Er hat den ganzen Abend danach auch geweint. Das war ganz schlimm.
Ja, vielleicht bevor wir zur Sehnsucht kommen, kannst du vielleicht 1-2 Sätze zu den anderen beiden beziehungsweise zu dieser Trilogie einmal sagen? Weil, also ich habe ja jetzt nur Sehnsucht gesehen. Es ist ein sehr entschleunigter, dialoggetriebener Film. These, das gilt auch für die anderen beiden?
Absolut. Also wenn ihr einen davon jetzt schon gesehen habt und ihr mochtet das nicht, empfehle ich euch, geht Sex hin oder her nicht in den Sehnsucht. Die sind alle inszenatorisch, stilistisch sehr gleich. Man muss aber auch ganz klar sagen, das ist zwar eine Trilogie, aber ihr könnt jeden davon einzeln gucken. Es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge. Es ist wirklich vollkommen egal, ob ihr den zweiten nicht gesehen habt. Ich habe nur hin und wieder so ein paar Hinweise auf die Vorgänger gefunden. Es gibt zum Beispiel eine Figur in Träume, die kommt vor in Liebe für so ein paar Minuten. Aber das ist jetzt nicht so wie bei Marvel, dass du irgendwie ohne diesen einen Easter Egg das nicht verstehst. Das ist so nicht. Es ist, glaube ich, einfach nur so, dass der Regisseur und Autor einfach ein, ich möchte sagen, großer Humanist ist und einfach von Menschen erzählen wollte und von dieser Stadt Oslo, die. Also, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich finde, Oslo ist einmal eine richtig schöne Stadt mit. Also ich weiß nicht, alle träumen von Paris oder Rio oder Hongkong. Ich denke mir, ey Leute, Oslo, es ist so charmant, so unspektakulär schön. Also ich könnte mir richtig vorstellen, in Oslo zu wohnen. Ganz ehrlich, in Oslo scheinen einfach die besten Menschen zu leben. Sorry.
Ah, das hast du sehr schön gesagt. Ach, das ist ein großer Humanist. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall drüber sprechen. Wir können ja am Anfang, weil der Film beginnt ja mit dem Dialog zwischen den beiden Protagonisten, wo die beiden quasi etwas gegen sich offenbaren. Das eine ist halt der Schornsteinfeger, das hast du schon gesagt, der hatte spontan, wie genau, wird dann noch quasi erklärt, wie es dazu kam, Sex mit einem Mann, obwohl er mit einer Frau verheiratet ist. Und sein Vorgesetzter hat regelmäßig Träume, in dem ihm scheinbar David Bowie begegnet, er aber, zumindest so interpretiert er das, angeschaut wird, als sei er eine Frau. Das heißt, wir haben hier auch, würde ich sagen, es sind Schornsteinfeger, es sind Handwerker, was ja schon irgendwie sehr erstmal stereotyp männlich ist, zwei heterosexuelle Männer, die irgendwie durch einen Vorfall oder halt durch Träume mit etwas konfrontiert werden, was vielleicht erstmal nicht zu ihrer sexuellen Identität passt, oder?
Nee, gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich bin ja hetero, so. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, also ich auf meiner Seite, dass ich einfach mit sage, ihr wisst ihr was, ich habe jetzt Sex mit dem Mann, weil ich mich auch null zu männlichen Geschlecht auf eine romantische, sexuelle, erotische Hinsicht hingezogen fühlt. Ne? Es ist jetzt, ne? Aber ich fand das total interessant, das zu sehen, vor allem wie der Film damit umgeht, weil dieses Gespräch, das ist so offen und komplett urteilsfrei. Das ist einfach so ein, ich höre dir zu, du hörst mir zu, wir begegnen uns auf Augenhöhe mit Respekt und verurteilen nicht, was wir da machen. Also natürlich wird da auch angesprochen, hör mal, du hast Sex mit einem Mann, was sagt deine Frau dazu? Man muss auch sagen, dass der Schornsteinfeger, und ich finde es echt scheiße, dass die keine Namen haben, das macht die Besprechung jetzt richtig schön schwierig. Ich fand es aber total interessant, auch dass der Schornsteinfeger auch direkt sagt, nee, ich hab's ihr ja erzählt. Ne? Und ich kann die Frau natürlich auch verstehen, Spoiler, ich fand's nicht so gut. Ja, aber einfach dieses, dass der Film, das macht der Regisseur auch in den anderen Teilen seiner Trilogie, das sind einfach Menschen, liebenswürdige Menschen, die alle ihre Fehler haben, die aber immer versuchen, das Beste zu machen, aber auch für sich selbst einzustehen. Und es ist so, also allein die Anfangsszene, ich kann das gar nicht beschreiben, das sind keine Explosionen, das sind keine Kamerafahrten. Das höchste der Gefühle dieser Szene ist, dass die Kamera einmal von links nach rechts schwenkt, sehr langsam, aber auch gefühlt nach 5 Minuten Stillstand. Aber alleine dieses Gespräch zuzuhören, ich habe ihn jetzt nur in der Originalfassung mit Untertitel gesehen, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber das war, es hatte irgendwas, ja, was Schönes, was Reines irgendwie, dieses keine Ironie, kein Zynismus, einfach offen und ehrlich etwas erzählen und sich auch gewahr sein, dass der Gegenüber auch so richtig reagiert, also einfach, ich höre dir zu und ich verurteile dich nicht, fand ich großartig.
Ja, allgemein finde ich, hat der Film so eine offene Natürlichkeit und vor allem fast, also natürlich gibt's hier auch Konflikte und es werden Sachen thematisiert und nicht direkt aufgelöst, aber ich finde, hier wird fast so einen utopischen Zustand beschrieben, wie die Welt sein könnte, wenn tatsächlich offen über Sex gesprochen wird. Weil das muss man ja sagen, so omnipräsent Sex irgendwie in Filmen, Büchern, Liedern, Popkultur in unser aller Leben, glaube ich, ist. Also keine Ahnung, man geht raus, guckt auf ein Werbeposter und sieht vielleicht eine halbnackte Frau oder sieht irgendwie David Beckham in Unterwäsche oder sowas. Und hier wird halt wirklich darüber geredet, ne? Und auch von, man denkt ja erstmal, das ist natürlich auch wieder, ne, sehr stereotyp, aber ich glaube, es ist auch in der Realität so, viele heterosexuelle Männer hätten, glaube ich, erstmal ein Problem, über gewisse Sachen, was Sex angeht, zu reden, solange es nicht darum geht, so, Achtung, Klischee, die habe ich aber hart weggeflankt oder sowas, ne? Also, das ist ja
das
schon.
Das würde ich so rausschneiden und gegen dich verwenden irgendwann.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Und hier gibt es so schöne Gespräche. Es gibt auch eine später eine Szene, wo der Chef der beiden, also der die Träume hat, mit seinem Sohn bei einer Ärztin ist. Und die Ärztin auf einmal ganz offen über Menstruation und über alles Mögliche redet. Und ich habe schon gedacht, okay, das würde in der Realität nie so passieren. Und wenn, dann Hut ab, weil das ist ungefähr die coolste Ärztin seit überhaupt, aber auch ein bisschen weird. Aber das, also, das hatte so was Entwaffnendes.
Ja, Und ich finde auch, wie die Szene mit der Ärztin zeigt dann auch nochmal, dass der Regisseur, der hat so einen ganz tollen Sinn für feinsinnigen, ganz leisen Humor. Also alleine schon in der Anfangsszene, weil es fängt ja, also alleine, wenn ich dir jetzt sage, du, ich bin eigentlich hetero, aber ich hatte gestern Sex mit dem Mann. Und du entgegnest, oh cool, ich träume von David Bowie. Da ist ja auch schon so eine Art, ich nenne es mal Fallhöhe drin. Nicht, dass der Film das irgendwie ausarbeitet und so sagt, so guck mal, wie witzig, der eine sagt David Bowie, der andere sagt Sex, aber da sind so feine humoristische Nuancen drin und der Film macht sich zu keiner Zeit niemals lustig über seine Protagonisten oder die Geschichte. Nie, wirklich gar nicht. Aber es sind so leichte, wunderschöne, manchmal auch absurde kleine Sprenkel drin, wie zum Beispiel dieser Besuch bei der Ärztin, wo er irgendwie die Zunge lockern möchte, weil er ja für so einen Chorauftritt probt. Und dazu sei auch noch gesagt, was ich auch toll finde, dass der Chef, der bei der Ärztin ist ja Christ, und auch das wird ja thematisiert, weil er redet quasi also mit diesem Mann, mit seinem Mitarbeiter, und die sind vermutlich auch nicht nur Kollegen, sondern auch anscheinend auch Freunde. Und ich kenne wenige Filme, wo das so offenherzig gesagt wird, pass auf, er hatte Sex mit einem Mann und der andere ist Christ und sie schlagen sich halt nicht die Köpfe ein. Das fand ich auch ganz schön.
Ja, und es ist natürlich auch kein, also ich würde sagen, es ist auch kein Zufall, dass er von David Bowie träumt, ne, weil David Bowie ja auch ein Künstler ist, der immer wieder so androgyn aufgetreten ist, mit gewissen Performances, also da auch mit so Geschlechterrollen gespielt hat. Und was ich ganz interessant fand, ich war hier im Programmkino in der Sneak Preview, du hast hier in Pressevorführung gesehen, das sind ja unterschiedliche Begebenheiten, sagen wir mal so, ne? Pressevorführungen sind ja meistens sehr ruhig. Das Kino, bei mir in der Sneak Preview war alles andere als ruhig. Es wurde sehr, sehr viel gelacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, es wurde auch schon über, würde ich sagen, durchaus so süffisante Sachen gelacht. Also es gibt dann auch Diskussionen, wenn der Schornsteinfeger, der seine Frau betrogen hat oder nicht betrogen hat, findet auch in den Diskussionen darüber, weil die das dann halt auch ausdiskutieren, das hat durchaus Humor, und da kann ich verstehen, wo gelacht wurde, aber es wurde erschreckend oft gelacht, also fast über die Figuren, und das fand ich wirklich irritierend, weil ich wollte es, glaube ich, erwähnen, weil ich es irgendwie komisch fand, und ich glaube, man sich auf diesen Film in gewisser Weise einlassen muss, weil das halt keine natürlichen Dialoge unbedingt sind, ne? Also er ist in diesem Kosmos, ist das eine Natürlichkeit, aber leider nicht in unserer Realität, und ich glaube, damit können Leute Probleme haben, das wirklich ganz, ganz offen, also wie so sehr spezifisch auch Sachen ausgesprochen werden, wo, glaube ich, in unserer Realität so ein gewisses Tabu oder irgendwie so ein Beißreflex herrscht.
Ja, ist jetzt vielleicht schwer vergleichbar, aber vielleicht ist es so ein bisschen wie bei Horrorfilmen, wo ja auch oft gelacht wird und oft dieses Lachen ja mehr so dazu dient, die eigene Irritation irgendwie zu verarbeiten, weil ich will ehrlich sein, ich bin's auch nicht gewohnt, dass meine bekannten Freunde einfach zu mir kommen und sagen, du, ich hatte gestern Abend dem und der oder Sex oder so. Ich meine, das können sie gerne tun, das ist ihre Sache. In erster Linie ist es mir erstmal egal, Hauptsache ihnen geht's gut. Vielleicht hole das daher, weil bei mir in der, du hattest ja schon gesagt, Presseaufführung, saßen sie halt da mit ihren Schreibblöcken und ihren Kaffeetassen, da wurde halt nicht gelacht, ne? Also es wurde halt hier und da mal geschmunzelt, das durchaus, aber finde ich ganz interessant. Also, weil aus meiner Perspektive hat der Film jetzt keine großen Szenen, wo ich jetzt lachen würde. Also schmunzeln, ne, oder so in mich hineinlachen, aber jetzt so laut brüllen, so ha 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 ha. Eher gibt's so Momente, wo ich mich dann selbst frage, was würde ich denn machen? Weil ich fand halt, je mehr ich drüber nachdenke, die Frau des Schornsteinfegers ist halt ganz interessant. Weil natürlich bist du da, glaube ich, als Partner, Partnerin auch erstmal schockiert. Zum einen halt, okay, dein Mann hatte Sex mit einem anderen Mann und du dachtest doch immer, der ist doch hetero. Ja, und dann natürlich einfach, es ist egal, ob man jetzt Mann oder Frau, es ist ja eine Art von Vertrauensbruch. Und da muss man auch sagen, finde ich, dass er da fast schon ein bisschen arg salopp mit umgeht, so ein bisschen. So, ja, ich hatte einfach Bock auf Sex und dachte, ich probiere es mal aus. Und dann sagen ihm mehrere, aber bist ja fremdgegangen. Nö, bin ich nicht, weil dies und das und dort. Und ich verstehe, seine Ansicht verstehe ich auch durchaus, aber ich verstehe auch seine Frau und ich würde auch, vielleicht liegt es einfach daran, weil ich dann doch eher oldschool bin, auch eher seiner Frau zupflichten und sagen, nee, du bist halt fremdgegangen. Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war, vollkommen egal. Wie siehst du das denn?
Finde ich super spannend. Ich glaube, ich finde dieses Konzept offener Beziehung super spannend. Ich bin da, glaube ich, also habe ich neulich ausprobiert, aber ich
wollen wir mal damit anfangen?
Spontan hätte ich damit, glaube ich, auch Probleme. Ich finde halt wirklich sehr schön, wie im Film so ganz viele Sachen verhandelt werden, weil es genau darum quasi, es beginnt beziehungsweise es beginnt ja eigentlich nicht, sondern aber es gibt eine Welt, in der irgendwie erstmal das Ideal ist, heterosexuelle, monogame Beziehung, und dann haben wir hier durch den Traum und durch diese Tat, nennen wir es einfach mal so, wird das quasi irgendwie gebrochen und deswegen wird dann darüber diskutiert. Und auch, das finde ich so schön, also es ist ja eigentlich so eine, weiß nicht, so eine Versuchsanordnung, ne? Also er erzeugt so Situationen, damit die Figuren dann darüber philosophieren, ist es gut, so eine Ehe, wo beide für sich sagen, okay, wir haben nur Sex miteinander, oder ist es vielleicht viel befreiender, viel schöner, viel interessanter, wenn sie auch Sex mit anderen haben oder eben nicht? Was macht das mit einem, was macht das nicht mit einem? Und ich finde auch diese Sache mit dem Lachen, ich glaube auch, ganz viele haben irgendwie vielleicht Angst, sich damit auseinanderzusetzen, fühlen sich unwohl damit auseinanderzusetzen und wollen sich dann dadurch irgendwie distanzieren oder finden es halt auch tatsächlich erstmal albern. Und im besten Fall denken sie dann vielleicht danach darüber nach, ne?
Ja.
Weil, glaube ich, also ich muss jetzt auch sagen, ist jetzt auch nicht, dass ich sonderlich viel über Sex rede, aber glaube ich, allgemein würde ich erstmal sagen, unsere Gesellschaft wird das sehr gut tun, wenn wir über gewisse Sachen einfach viel, viel offener reden, weil auch, ne, wenn wir uns Filme angucken, wenn wir uns natürlich auch Pornofilme, das sind ja schon sehr ideale Vorstellungen von, wie Männer auszusehen haben, wie Frauen auszusehen haben, wie alle Menschen dazwischen auszusehen haben, wie Sex auszusehen hat, wie, keine Ahnung, sauber das sein muss, wo das sein muss, was anmachend ist, etc. pp. Und da finde ich, setzt der Film ein sehr, sehr schönes Statement.
Ja, aber er wirkt aber auch nie obszön dabei. Also er behält ja auch immer so eine Art von, ich nenne es mal, Würde. Ja, du siehst keine Sexszenen, es wird offen über Sex geredet, aber es ist jetzt kein Film, der dir versucht irgendwie jetzt so, ja, dann habe ich von hinten dran genommen und dann habe ich schön das. Das ist es gar nicht, ne? Das fand ich auch sehr interessant. Und ich weiß nicht, ob es nur um mir so geht, aber ich habe auch so die Beobachtung gemacht, wir haben ohne Probleme, ich meine, ich könnte jetzt, wie viele Buchstaben hat Pornhub? Auf jeden Fall könnte ich ja von 3 Sekunden jetzt auf Pornhub gehen und mir den krassesten Scheiß angucken. Aber so im Kino an sich geht Sexualität und Sex ja so ein bisschen zurück. Ich erinnere mich daran, als der Nosferatu rauskam und Leute teilweise echt pikiert waren, wenn es da um sexuelle Handlungen gab. Und ich dachte mir, Leute, was habt ihr denn? Also das ist ja, also natürlich ist es sexuell, aber es ist doch nicht so krass ausgespielt, wenn man bedenkt, dass Anfang der 90er, Francis Ford Coppola, da hat Gary Oldman als Wolf eine Frau vergewaltigt. Also nicht, dass es jetzt besonders toll war, sag ich mal, ne? Oder ich habe auch immer wieder gelesen, als dieser Babylon rauskam, den ich ja großartig fand, dass viele Leute den zu übersexualisiert fanden. Ich dachte, ja, aber das war halt damals einfach so. Und vielleicht ist Osterstories Sehnsucht oder Sex einfach ein echt guter Film, der uns mal wieder klar macht, Leute, wir können auch einfach mal drüber reden. Wir müssen es nicht. Also ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag mit Leuten über Sex reden. Außer ihr wollt das gerne, dann in die Kommentare, dann können wir gerne ein Special dazu machen. Aber ich fand das eigentlich total angenehm, dass dieses tabuisierte Thema, das, von dem wir aber eigentlich rund um die, überall umgeben sind, ob es jetzt David Beckham auch in der Werbeleinwand ist oder halt eben Porno oder sonst was, aber es wirkt, also einfach so diese Offenheit drüber zu reden. Einfach dieses, komm, wir reden jetzt einfach mal und danach reden wir über was anderes. Was soll's denn? Ich höre dir zu, du hörst mir zu. Und das ist diese Art von Humanismus, die diese Trilogie ausmacht. Und ich sage auch direkt, ich finde tatsächlich, dass Oslo Story Sehnsucht für mich auch der beste Teil der Reihe ist.
Okay, mega schön, genau. Also ich finde auch, ne, es geht diesen irgendwie, das ist so ein Appell, sowas, das zu enttabuisieren. Und ich weiß auch, ich habe manchmal so, also es ist natürlich auch nur eine Perspektive, ich habe manchmal das Gefühl, dass schon Sex dargestellt wird, aber so Erotik fehlt, glaube ich, so ein bisschen im Kino. Weil Erotik muss ja auch nicht unbedingt gleich, reißen wir uns die Kleider vom Leib und treiben ist hart, sondern
Erotik, poppen bis qualmt.
Genau, richtig, sondern das kann ja auch einfach nur, das können ja Blicke sein, das können irgendwie, das kann Schweiß sein, das kann irgendwie so eine Anziehung sein. Ich glaube, das ist vielleicht zu selten. Was ich ganz interessant fand, das kannst du vielleicht nochmal zu dieser Trilogie einordnen, weil du hast schon diese Bilder eingesprochen. Das ist ja irgendwie ein sehr unaufgeregt inszenierter Film, der aber trotzdem wirklich, ich bin ganz bei dir, der sieht unglaublich schön aus. Also ich will sofort in Oslo wohnen, ich bin ganz bei dir, auch. Es gibt nach dem Streit zwischen dem Schornsteinfeger oder Diskussion und seiner Frau, gibt es so eine Szene, wodurch die leere Küche gefilmt wird. Und ich weiß nicht wie lang, aber es ist eine minutenlange Einstellung. Ich fand das großartig. Und dann wird der Film ja...
Ist dir aufgefallen, was da steht in der Küche?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, worauf du jetzt meinst, aber es stehen ganz viele Sachen. Also ich hatte das Gefühl, ja. Es geht darum so ein bisschen, ne? Es ist also auch... Es ist keine aufgeräumte Küche, es ist ein Leben, es ist sowas, also sowas Prozessartiges.
Genau. Also Ich habe selbst nicht gesehen, aber eine Kollegin meinte halt, dass in dieser Küche, wo halt Kochbücher, Geschirr, Essensreste, wirklich also eine normale Küche, und da muss wohl irgendwo eine Figur stehen, die aussieht wie David Bowie.
Oh.
Aber ich habe selbst nicht wahrgenommen. Das ist halt so die Sache, ne?
Ja.
Und aber mit solchen Sachen arbeitet er auch in den Vorgängerteilen immer ganz, ganz häufig. Zum Beispiel gibt es einen Film, da ist ein Lieferfahrer wichtig, sage ich mal. Nicht für die Handlung an sich, sondern um die Figuren darzustellen und ihre Empathie. Und dieser Lieferfahrer, den siehst du immer mal wieder und auch in den anderen Teilen. Ich habe jetzt, bei Sehnsucht habe ich ihn jetzt gar nicht so gesehen. Man muss auch dazu sagen, dass ich glaube, in der offiziellen Reihenfolge ist, glaube ich, Sehnsucht sogar der erste Teil. Aber wie gesagt, es ist scheißegal, in welche Reihenfolge du die guckst. Ja, aber ich habe zuerst, glaube ich, Sehnsucht entstanden. Ich möchte mich aber nicht hier jetzt hier festlegen. Wie gesagt, vollkommen egal. Aber das hat ja schon so diese Anspielung. Also du kannst da schon echt viel finden. Und was ich auch total krass fand, bei dem einen Träumer hieß er, der war für mich der Schwächste. Der war nicht schlecht, aber der war der Schwächste, weil der setzt halt wirklich hundertprozentig auf Kommentare, sondern Voice-Over, Dankeschön. Und das ist zwar cool manchmal, aber es war mir zu viel. Und das irgendwann dachte ich mir, ich habe keinen Bock mehr. Und da gab es aber auch so Momente, also du siehst am Anfang eine Treppe ganz lange und denkst dir, was soll diese Treppe? Und dann am Ende macht es irgendwie Sinn, dass da eine Treppe ist. Und sowas habe ich halt auch dann irgendwie bei Sehnsucht erwartet. Also ich war durch die anderen beiden Teile schon so konditioniert, auf so Kleinigkeiten zu achten und war dann schon ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch gar nicht so kam. Weil am Anfang siehst du ja auch diese Gebäude, die gerade gebaut werden oder renoviert werden, mit diesen ganzen Krähen. Ich dachte, die Kräne. Das wird noch. Und die Kräne spielen überhaupt keine Rolle. Aber ich saß diese 2 Stunden im Kino, dachte, wann kommt der Kran? Wann kommt der Kran? Wann kommt der Kran?
Was ich noch super schön fand, die Dialoge werden immer wieder unterbrochen durch Aufnahmen von diesem Städtepanorama, was dann auch mit so einem jazzigen Soundtrack, ganz schwer beschreiben, so ein, ja, ich würde es jetzt erstmal jazzig nennen. Und einerseits würde ich auch sagen, es waren wieder wunderschöne Bilder und ich fand, das hat super funktioniert, um auch nochmal irgendwie einzubinden, dass, weil diese Gespräche sind ja immer sehr auf so einer persönlichen Ebene, dass wir doch irgendwie in der Gesellschaft funktionieren, ne? Weil es dann halt, dann sehen wir Aufnahmen von Straßen, irgendwie von Autobahnen, falls in Norwegen es Autobahnen genannt wird oder anders, I don't know. Und das fand ich so, also der hat schon während des Films, man ist da in diese Stimmung rein und hat dann immer über ganz viel nachgedacht. Das hat so eine Freude gemacht, ne?
Ja, ja. Also es ist diese, also ich war noch nie in Oslo, aber diese Trilogie alleine macht echt Bock drauf auf diese Stadt, weil die wirkt halt in einem Film nicht so überkandidelt, nicht so wie andere Leute zum Beispiel Los Angeles oder London inszenieren würden, sondern das wirkt alles sehr bodenständig, aber auch irgendwie schön. Auch so die Wohnung, also wenn der Schornsteinfeger mit seiner Frau da das erste Mal redet über den Vorfall, also zumindest das erste Mal darüber redet, wie wir da als Publikum dabei sind, diese Wohnung, die wirkt auf der einen Hinsicht, die wirkt so lebensnah, das ist ja auch die Küche, wo du angesprochen hast, aber sie wirkt auch irgendwie so heimelig. Also du merkst, da wohnen wirklich Leute. Das ist keine IKEA-Wohnung, die man gerade eben zusammengebaut hat und die irgendwo im Studio steht. Das wirkt wirklich wie eine richtige Wohnung. Und dieses lebensnah durchzieht die ganze Trilogie und halt eben auch diesen Sehnsucht. Und das ist auch eine echt tolle Stärke. Wobei man auch ganz klar sagen soll, Leute, wenn ihr ein Fan des, wie soll ich sagen, hektischen Kinos seid, ja, wenn ihr sagt so, boah, Second Screen Watching ist das Allergeilste und ihr mochtet die letzten Actionfilme von Netflix, dann, Leute, ist das kein Film für euch. Das sage ich euch direkt, oder siehst du was anders?
Nein, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Film, der einen langen Atem benötigt. Also ich fand ihn nicht langatmig. Ich muss aber, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen, zu Hause hätte ich den nicht geguckt. Ich wüsste nicht, ob ich zu Hause die nötige Konzentration, also manchmal ja, es gibt ja mal Tage, wo man, glaube ich, mehr und weniger dazu kann. Und ich hätte den auch, glaube ich, so nie im Kino geguckt. Also da vielleicht einfach nochmal der Appell, Leute, geht in die Sneak Previews. Ich finde das so toll, dass man da manchmal mit Sachen konfrontiert wird, wo man selber nie auf die Idee gekommen wäre, dass man sich das anguckt, dass einem das dann eventuell, natürlich kann es auch mal passieren, dass du was siehst, wo du im Nachhinein denkst, ach, das war jetzt nichts. Aber im besten Fall wirst du mit einem Film konfrontiert, wo du denkst, wow, da hätte ich nicht erwartet und das habe ich jetzt gesehen und das hat mich um eine Erfahrung reicher gemacht.
Ja, ja. Auch mein Appell, guck den bitte im Kino, weil mir ist genauso gegangen. Ich hatte halt auch Startschwierigkeiten mit der Trilogie. Also ich habe meine Kollegen und Kolleginnen um mich rum fanden die alle ganz, ganz toll den ersten Teil, den wir gesehen haben. Das war der Liebe. Und ich dachte mir so, ja, ja, aber irgendwie. Und das hat sich gearbeitet. Also ich kam raus und dachte so, ja, war okay. Und der Humanismus darin gefällt mir ganz gut, obwohl ich ein sehr ironischer und zynischer Mensch bin. Aber der hat so nachgearbeitet. Und dann habe ich halt den Träume gesehen. Da war es ähnlich, wobei da ein paar Punkte drin waren, die mich einfach bis heute gestört haben. Und der Sehnsucht war da wirklich so dieser Abschluss. Und ich fände es total spannend, mal zu erfahren, wie das bei Leuten ist. Zum Beispiel bei dir, wenn du jetzt sagst, okay, ich hole mir die anderen jetzt irgendwie nach, wie es ist, ob das vielleicht einen Unterschied macht, in welche Reihenfolge man die guckt, ob man dann die Sachen anders wahrnimmt. Das fände ich auch interessant. Vielleicht sagst du zum Beispiel, ey, Sehnsucht war toll, aber sorry, Träume ist einfach nur mal eine Ecke besser. Also das ist ganz spannend. So halt kann jeder so ein bisschen seine eigene Erfahrung damit machen.
Ja, voll. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber die Originalveröffentlichungsweise ist anders als die in Deutschland. Das hast du, glaube ich, auch angesprochen. Ne?
Genau,
also
genau.
Ich weiß nicht, was der erste oder zweite war, aber in Deutschland ist irgendwas vertauscht. Ich weiß noch, dass ich auch vorher dich mal gefragt hätte, warum zeigen die denn nicht alle an einem Tag? Und jetzt im Nachhinein kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil ja. Also ja. Die drei Filme, so gut die, also ich sag, einer ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und die anderen werden ja auch was haben, hast du ja gesagt, so gut das sein mag. Also 6 Stunden sich das in einem Tag anzugucken.
Nee, bist durch.
Das kann, glaube ich, der Lida, unsere liebe Kollegin, die ja Festival erprobt ist und dann wahrscheinlich auch mal mehrere Filme einen
Tag,
der traue ich das auf jeden Fall zu.
Ja.
Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon anstrengend.
Ja, also ich habe auch den Agenturen, die halt diese Veranstaltung für uns Redakteure machen, auch bedankt. Hinterher so, Leute, danke, dass ihr nicht auf die dumme Idee gekommen seid und sagt, wisst ihr was, wir machen jetzt mal 2 in einem Tag, sondern wirklich nur, ich habe den einen gesehen, dann war eine Woche lang nichts, dann kam der zweite und das war wirklich gut. Also ich würde sagen, dieser Abstand tut den Film auch wirklich gut, damit du nochmal so in dich reingehen kannst und so mit dir selbst austarieren kannst, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, welche Bedeutung hat das für dich und nimmst du irgendwas mit, weil, wie gesagt, ich bleib dabei, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich eines Tages spontan sage, ach, der hat mich gefragt, ob ich mit ihm Sex haben möchte, ich habe jetzt Sex mit dem, weil es einfach nicht meine Art von Sexualität ist, aber ich verurteile es auch nicht. Warum sollte ich das tun? Also, das ist von daher, es ist ein schöner Film und ich mag auch, dass er nicht obszön ist, aber trotz allem hat er sowas Frivoles trotzdem alles. Also so, allein wegen dem Thema. Das finde ich irgendwie ganz schön.
Schön. Stu, wollen wir zum Fazit kommen?
Nee. Sorry.
Ich dachte, wir sind am Point of No Return und müssen
sind
jetzt
auch
zum Höhepunkt
sind auch
kommen.
Sind wir auch. Also bei Astro-Stories, wenn ihr jetzt sagt, so, die reden aber ganz schön lange, ja, genau so läuft das auch bei Astro-Stories. Bei Astro-Stories käme jetzt der Moment, wo die starre Kamera jetzt einmal kurz für 2 Meter nach links sich bewegt. Aber ja, wir können gerne zum Fazit kommen. Willst du anfangen oder soll ich?
Nee, lass mich ruhig anfangen, dann kannst du am Ende das nochmal machen und vielleicht nochmal auf die anderen beiden Teile eingehen. Ich fand, das war ein wirklich schöner Film. Das ist ein sehr ruhiger Film. Das ist auch ein anspruchsvoller Film, der von seinem, also es ist kein, ich würde sagen, intellektuell krass herausfordernder Film, aber es ist ein Film, der von seinem Publikum einiges verlangt, sich darauf einzulassen. Und wenn man das macht, dann kriegst du wirklich einen ganz, ganz schönen Film. Das ist eigentlich so, also auch wenn mich das Publikum in der Sneak Preview wirklich ein bisschen frustriert hat, ist das eigentlich so ein Film, der so ein, also ich bin jetzt richtig pathetisch, das ist so ein Film, der einen die Hoffnung an die Menschheit wieder zurückgeben kann. Mhm. Der wirklich glauben kann, durch Dialoge können wir bessere Menschen werden. Wir können uns austauschen und wir können Erfahrungen austauschen, weil das ist ja auch das Schöne. Wir können ja als Menschen mitfühlen, wir können uns in andere hineinversetzen. Weil selbst wenn wir gewisse Erfahrungen nicht machen können oder nicht machen wollen, weil wir wollen Stu natürlich nicht dazu zwingen, mit einem Mann zu schlafen, aber er hört die Geschichte und dann kann er halt damit machen, was er möchte und kann sich halt in eine andere Person hineinversetzen. Und das ist wirklich, ja, das ist ein wirklich schöner Film, der auch noch in mir nachgearbeitet hat.
Ich möchte anmerken, ich wäre auch dagegen, wenn er mich zwickt, mit einer Frau zu schlafen. Ja, das möchte ich hier auch nochmal ganz klar sagen. Das ist immer noch eine Sache zwischen 2 Personen, also 3 Personen, je nachdem.
Genau, wichtig, Konsens.
Konsens, wichtig, ganz wichtig. Ja.
Wenn alle Parteien, egal wie dabei, Konsens, also dann macht, was ihr wollt und habt Spaß dabei.
Ach ja, die letztjährige Telestammtisch-Orgie. Aber gut, das kommt dann. Okay, du hast was sehr Schönes gesagt, und zwar mit diesem dass der Film nicht intellektuell ist. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist kein Film, der auf diese intellektualisierte Schiene starrt. Das ist ein Film, der stattdessen auf Humanismus baut. Und das ist, macht er sehr konsequent, das macht er sehr gut. Das ist ein Film, wo ich sagen muss, es würde mir schwerfallen zu sagen, der ist ein Film für jedermann. Mhm. Ich war auch am Anfang, als er erzählt hat, dass der Sneak gelaufen ist, dachte, hä? Weil ich bin es nicht gewohnt, dass es Arthouse-Sneaks geht. Ne? Und ich stelle mir gerade vor, in den Kinos, wo ich in die Sneaks gehe, wenn der Film gelaufen wäre, wäre der sein ab 3 Minuten leer gewesen. Ist einfach so. Aber ich finde, der Film war für mich eine kleine Entdeckung. Als ich ihn gesehen habe und ganz frisch dachte, ey, der ist gut, aber der hat halt echt nachgearbeitet. Und ich bin echt gespannt. Bei dir, Johannes, ist die Sichtung, glaube ich, jetzt eine Woche her?
Mhm.
Grob. Ne? Okay. Bei mir ist es mittlerweile fast ein Monat und ich bin mir sehr gespannt, wie das in einem Jahr oder so aussieht. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, es reizt mich jetzt nicht, ihn so schnell nochmal wiederzusehen, weil dieser Film ist auch eine Form von Arbeit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist kein Film, wo man rauskommt und denkt so, holla, das war jetzt aber eine kurzweilige Sause, jetzt fühle ich mich gut unterhalten und gehe danach noch mit meinen Kumpels ein Bier trinken. Könnt ihr natürlich gerne machen, das ist natürlich auch wahrscheinlich super, um dann über den Film zu reden, aber erwartet da bitte kein, in Anführungszeichen, Unterhaltungsbrett. Aber es ist ein sehr schöner und ein sehr humanistischer Film und wenn wir uns mal eben kurz in ja, ins Gewissen rufen, in welcher Welt wir aktuell leben und was gerade um uns herum alles passiert, im In- sowie Ausland, ist es einfach schön, dass solche Filme wie die Oslo-Story-Trilogie existiert. Und deswegen auch von mir eine klare Empfehlung.
Was auch eine klare Empfehlung ist, Überleitungs-King, sind andere Folgen des Tele-Stammtisch. Die findet ihr, wenn ihr auf eurem Podcatcher eurer Wahl, wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify und Co., den Tele-Stammtisch.
Der war auch gut. Der Hundefinger bringt die Podcast. Sorry.
Den Tele-Stammtisch folgt. Ihr könnt die Folgen kommentieren. Ihr könnt unseren Podcast bewerten. Darüber würden wir uns unglaublich freuen. Ihr könnt in unserer Folgenbeschreibung den Link einmal zu unserer Website nachschauen. Da findet ihr alles Mögliche von uns und ihr könnt natürlich auch sehr gerne auf unseren Discord-Server vorbeikommen. Auch da ist der Link in der Folgenbeschreibung und mit uns über alles Mögliche reden. Noch gibt es da keinen Kanal für Sex. Das kann sich ja vielleicht noch ändern, je nachdem, was der Bedarf ist. Und dann, dann verabschieden wir uns und würden einfach sagen, habt Sex, wenn ihr wollt.
Danke. Tschüss.
Ciao.